Hallo, hier ist Bibletunes und AVC Schweiz. Aktion für verfolgte Christen. Mit einer Staffel zum Thema Verfolgung und Erweckung. Heute mit Claudia Schulze.
Ich nehme euch mit in ein spannendes Thema. Ich nehme euch mit in die Frage, kommt Verfolgung auch nach Europa? Oder was hat das hier eigentlich mit uns zu tun? Und zunächst müssen wir erst einmal feststellen, wie erstaunlich es eigentlich ist, dass wir hier in Europa bzw. im Westen, ich werde diese Worte oder diese Begriffe simultan verwenden, keine Verfolgung für unseren Glauben an Jesus erleben. Was uns wie der Normalzustand vorkommt, beschreibt heilsgeschichtlich gesehen ein sehr kleines, privilegiertes Zeitfenster. Wie gesagt, erstaunlich, dass wir hier keine Verfolgung erleben, denn Jesus verspricht seinen Nachfolgern genau zwei Dinge. Ewiges Leben und Verfolgung. Und das sagt er an unzähligen Stellen in der Bibel. Eine ganz bekannte Stelle, die ich euch dazu mitgebracht habe, ist Matthäus 24, Vers 9. Dort sagt er nämlich, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Jesus ist so klar zu diesem Thema und ich frage mich manchmal, wie wir das hier verpassen können. Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, können wir feststellen, dass Verfolgung um Jesu Willen einfach normal ist. Aber es ist ja trotzdem die Frage, warum ist Verfolgung denn nun nötig oder warum betont Jesus das Thema so sehr? Und darauf gibt es aus meiner Sicht zwei Antworten. Die erste Antwort ist, weil wir ein leidendes Volk eines leidenden Messias sind. Wer das nicht glaubt, dem empfehle ich die Lektüre des 53. Kapitels in Jesaja. Jesus ist der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, steht dort. Jesus lehrt nämlich das Gegenteil eines Wohlstandsevangeliums. Jesus hat das Kreuz nicht getragen, damit wir keins mehr tragen müssen, aber unseres kann seins verherrlichen. Das sagt Paulus zum Beispiel auch im Kolosserbrief. Hey, bei seinem ersten Kommen in die Welt kam Jesus in Schwäche als Lamm. Das ist ja auch der Grund, warum die führende Elite der damaligen jüdischen Gesellschaft ihn abgelehnt hat. Sie hatten eine andere Erwartung vom Messias als das, was Jesus gezeigt und gelehrt hat. Jesus kam in Schwäche und deshalb ist es uns als seinen Nachfolgern bestimmt, mit ihm zu leiden und darin seine Sanftmut wiederzuspiegeln. Und wir kennen viele Geschichten bei AVC von Verfolgten, die ihre Peiniger so geliebt haben, dass Prügelknechte und Gefängniswärter vom Heiligen Geist überführt wurden, weil sie in ihren Opfern etwas von Jesus haben aufleuchten sehen. Und das nächste Mal kommt Jesus nicht in Schwäche, sondern er kommt in Stärke. Und das ist ja unsere Hoffnung. Aber für diese Weltzeit, für diesen Abschnitt der Heilsgeschichte können wir festhalten, wenn wir auf der Suche sind nach einem einfachen und bequemen Leben, dann sind wir bei Jesus falsch. Und ich frage mich, haben wir verstanden, was das heißt? Haben wir verstanden, was es uns kosten kann, in Jesu Reich mitzuregieren, ewig zu leben und in den Genuss all dieser glorreichen Zusagen zu kommen, die er uns macht? Ja, all das ist großartig und es wird es absolut wert sein, aber ey, das Ding hat einfach ein teures Preisschild. In Lukas 14, 27 und 28 sagt er, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Wir hören ja heute so oft, oh, Jesus liebt dich und das stimmt auch und jeder ist bei ihm willkommen. Aber hey, haben wir gehört, was Jesus hier sagt? Er sagt, aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Und die meisten von uns hier im Westen haben das nicht verstanden, was es uns kosten kann und was es uns wahrscheinlich kosten wird, Jesus zu folgen. Wir denken, der Preis für Christsein ist, dass man sonntags irgendwie ein bisschen früher aufstehen muss. Aber haben wir was von der Vision für die Welt verstanden, die Jesus hat? Ich bin mir persönlich manchmal ehrlich gesagt nicht sicher. Und die zweite Antwort, die ich darauf gefunden habe, warum Verfolgung ein Thema ist, über das Jesus immer wieder spricht, ist, weil er die Böcke von den Schafen scheidet. Jesus erzählt in Matthäus 13 ein interessantes Gleichnis vom Sämann. In der Auslegung sagt er in Vers 21 bis 23, der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freude. Aber es hat keine Wurzel in sich, sondern es ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis und Verfolgen erhebt um des Wortes willen, so kommt er alsbald zu Fall. Und in Vers 23 steht, der aber auf gutes Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Es hat offensichtlich was mit der Wurzel und mit der Frucht zu tun. Was ist denn diese Frucht? Und das sehen wir in Verfolgungsländern immer und immer wieder, in denen AVC tätig ist. Christen dort sind häufig viel evangelistischer und sie können den Menschen etwas anbieten, nämlich Hoffnung, aber auch Heilung und Wunder geschehen dort viel mehr als bei uns. Der Grund, warum Hoffnung in unserer Gesellschaft keine Rolle zu spielen scheint, ist, dass wir uns betäuben können. Es ist ja nicht so, dass die Menschen hier keine Hoffnung brauchen, aber sie haben einfach mehr Kram, um sich von dem abzulenken, was wirklich wichtig ist und die existenziellen Fragen auch in ihrem Leben zu beantworten. Außerdem sind es Früchte des Geistes, die wir am Charakter von Verfolgten sehen können. Häufig ertragen sie ihr Schicksal in erstaunlicher Langmut und Geduld. Und das ist nicht, weil sie bessere Menschen sind, das will ich auch ganz klar sagen, sondern es ist, weil Jesus die Möglichkeit hat, in diesen Situationen in ihnen und ihrem Herz zu wirken, wie wir das hier nicht erfahren haben bisher. Aber die Erfahrung, dass Leiden auch gute Charaktereigenschaften formt, haben wir vielleicht im Kleinen auch schon gemacht. Und ich wage jetzt mal eine steile These: Wenn wir uns hier im Westen nach geistlichem Aufbruch, nach Erweckung, Wundern, Erneuerung und all diesen Dingen sehen, dann brauchen wir Verfolgung. Und ich will das in keiner Weise romantisieren. Verfolgung ist in jedem Einzelschicksal tragisch und wir sollen gegen Ungerechtigkeit aufstehen. Aber in Jesu weitsichtiger Art sagt er uns voraus, dass uns auch hier im Westen Verfolgung treffen wird, spätestens vor seiner Rückkehr auf die Erde. Wo stehen wir denn jetzt auf dem Weg der Verfolgung in Europa? Wenn wir denken, dass wir uns hier im Normalzustand befinden, weil wir aktuell Religionsfreiheit erleben, dann irren wir. Jesus hat für uns aber nicht ein primär ruhiges, komfortables Leben im Sinn, sondern eines, was Frucht bringt. Das haben wir gerade gesehen. Er spricht von einem Lohn im Himmel für unsere Mühen hier auf Erden. Das hat nichts mit unserer Errettung zu tun. Das ist ganz wichtig. Unsere Errettung ist bedingungslos. Der Lohn und die Errettung sind zwei verschiedene Dinge. Aber ich frage, was denkt ihr, wer mehr Lohn bekommt von Jesus? Ein Christ, der in einem nordkoreanischen Gulag sitzt? Oder wir, weil wir einmal im Monat im Kindergottesdienst geholfen haben? Es ist nichts falsch, damit im Kindergottesdienst zu helfen. Aber versteht ihr intuitiv, was ich meine? Der eine hat doch einen höheren Preis bezahlt als der andere. Nochmal, Verfolgung und Märtyrertum sollen nicht romantisiert werden. Jesus sagt selber in Matthäus 10, dass wir vor Verfolgung fliehen sollen. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn ihr nichts mitnehmt aus dieser Folge, dann nehmt das mit und fragt euch das. Verfolgung offenbart unser Herz. Und ich möchte dich ganz konkret fragen, was antwortet dein Herz, wenn du für ein Bekenntnis zu Jesus unter Druck gerätst? Und deine Antwort ist entscheidend, denn Jesus sagt für die Zeit vor seinem Kommen Verfolgung um seines Namens willen in allen Nationen voraus. Das lesen wir in Matthäus und auch in der Offenbarung. Aber warum ist das so? Jesus sieht am Ende der Zeit, wer es wert ist, mit ihm zu herrschen. Das klingt vielleicht hart und solche Sätze hören wir in unseren Gemeinden ja leider nicht sehr oft. Aber die Frage stellt sich mit aller Ernsthaftigkeit: Was ist deine Hoffnung für die Ewigkeit? Willst du mit ihm in seinem realen Reich hier auf der Erde herrschen oder willst du es gerade irgendwie noch reinschaffen? Und die Offenbarung sagt ganz klar, dass die mit Jesus herrschen, die überwinden. Das lesen wir in den Sendschreiben. Und in seiner Gnade gibt Jesus uns die Chance, dass auch wir hier im Westen unsere Treue zu ihm unter Beweis stellen können. Und das sieht für jeden anders aus. Nicht jeder Christ hat Verfolgung erlebt. Aber viele von uns, da bin ich 100% von überzeugt, werden in Verfolgung unsere Antwort geben. Weil Jesus das so sagt, kann ich das so sicher postulieren: Verfolgung kommt auch zu uns. Aber wann? Das ist ja die Gretchenfrage. Spätestens kurz vor seinem Kommen ist darauf die ganz eindeutige Antwort. Und Jesus fordert uns auf, sein Kommen zu erwarten und die Zeichen der Zeit zu erkennen. An der Stelle einen ganz kleinen Exkurs. Ich bin seit über 30 Jahren Christ. Ich habe oft in meinem Leben gehört, dass Leute sagen, ja, es hat ja jede Generation irgendwie gedacht, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Warum sollte er jetzt ausgerechnet bei uns wiederkommen? Und da kann ich einfach nur sagen, ja, hoffentlich, well done, diese Generationen haben alles richtig gemacht. Wir sind eine dumme Generation, wenn wir Jesu Wiederkunft nicht erwarten. Und wir tarnen unseren Unglauben dann auch noch als rationales Denken. Unabhängig davon, wo wir uns jetzt auf der Zielgeraden vor seiner Wiederkunft befinden, es gibt Zeichen in Europa, und jetzt wird es konkret, dass Christen hier Verfolgung erleben werden. Ein Grund, warum wir hier wenig Verfolgung erlebt haben in den letzten Jahren, sind tatsächlich 2000 Jahre Christentum. Auch wenn nicht immer alles toll lief, darüber habe ich in einer früheren Folge schon mal gesprochen. prägen christliche Werte eine Gesellschaft. Und wenn wir uns ansehen, in welchen Ländern primär und starke Verfolgung herrscht, können wir feststellen, überall dort, wo der Geist des Antichristen am Werk ist, werden Jesu Nachfolger unterdrückt. Das klingt jetzt natürlich super fromm in westlichen Ohren. Oh, der Geist des Antichristen. Aber Fakt ist, in 1. Johannes Kapitel 4 wird gesagt, dass der Geist des Antichristen es nicht ertragen kann, wenn Jesus als menschgewordener Retterkönig bekannt wird. Wer das nicht glaubt, kann es gerne selber ausprobieren und sich auch bei uns hier mal auf die Straße stellen und einfach nur folgenden Satz wiederholen. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Und ich garantiere, es wird nicht lange dauern, bis sich Protest regt. Es ist kein Problem zu sagen, dass Jesus auch ein Weg ist oder ein guter Lehrer oder ein Vorbild, ja sogar ein Prophet. Aber zu behaupten, er sei der menschgewordene Gott, das muss den Geist des Antichristen lautstark auf den Plan rufen. Denn die Welt kann die Wahrheit nicht ertragen und überall dort, wo Menschen für die Wahrheit, also für Jesus und seinen Anspruch, der Einzige zu sein, einstehen, erleben sie Widerstand. Das ist die einfache Geschichte der Verfolgung. Sind wir hier im Westen bereit, für die unbequeme Wahrheit einzustehen oder schwächen wir sie ab? Machen wir sie zielgruppengerecht oder zeitgerecht? Das kann man doch heute so nicht mehr sagen. Oder kann man denn noch davon sprechen, dass? Das kommt uns allen bekannt vor, solche Sätze. Und wir sollten nicht glauben, dass die radikale Botschaft Jesu die Menschen vor 2000 Jahren weniger geärgert hat als heute. Im Zentrum der Botschaft Jesu steht nicht Nächstenliebe oder Sanftmut. Das möchte ich ganz, ganz klar sagen. Das ist ein Irrtum. Im Zentrum seiner Botschaft steht er selbst. Ein Mensch, der behauptet, Gott zu sein und damit einen Anspruch auf Rechenschaft an uns hat. Und das ist es, was die Leute so sehr ärgert. Die Geschichte der Verfolgung zeigt, überall dort, wo ein Volk sich von den Maßstäben Gottes abgewandt hat, beziehungsweise Gott bewusst ausgeschlossen hat, entstand Verfolgung. Beispiele dafür waren das historische Jerusalem, das Römische Reich, Frankreich in der Französischen Revolution, Nazi-Deutschland und heute ist es in unseren westlichen Gesellschaften zum Beispiel der Zeitgeist. Gott bewusst auszuklammern, kommt entweder schleichend oder auf einen Schlag. In USA und Deutschland zum Beispiel sehen wir es daran, dass das Schulgebet irgendwann abgeschafft wurde. Schulgottesdienste werden eliminiert, die Kreuze verschwinden aus der Öffentlichkeit. Noch mag eine Eröffnung der Olympischen Spiele, wie die jüngst in Paris, öffentlich Empörung hervorrufen. Sie ist jedoch nur ein weiterer Schritt auf einem Weg, den der Westen eingeschlagen hat. All das geschieht bewusst und im Namen der Toleranz. Aber wie genau sieht denn dieser Weg aus und wohin führt er uns? In Matthäus 12 erzählt Jesus eine schockierende Geschichte. Ein unreiner Geist muss einen Menschen verlassen. Der Mensch ist zwar erleichtert, versäumt aber, den leeren Platz mit dem Richtigen, nämlich mit dem Heiligen Geist zu füllen. Als der böse Geist zurückkommt, findet er seinen Platz leer und bringt 7 weitere Geister mit, die allesamt böser sind als er selbst. Und mit dem Menschen wird es noch schlimmer als zuvor. Interessanterweise schlussfolgert Jesus, dass es nicht einem Menschen, sondern einer Gesellschaft so gehen wird, die den Heiligen Geist ablehnt oder bewusst auslädt. Unsere Gesellschaft hat Jesus längst den Rücken gekehrt und wir spüren das. Was wir jetzt für Entwicklungen in der Gesellschaft sehen, in Familie, Beziehungen, Liebe und Geschlechtlichkeit, sind einfach alte Geister, die zurückkommen und sich über den wiedereroberten Platz freuen. Wer das nicht glaubt, sollte sich mit den Bräuchen und Riten der verschiedenen heidnischen antiken Gesellschaften beschäftigen. Und man wird erstaunliche Parallelen zu den heute als so modernen und weltoffenen gefeierten Entwicklungen finden. Bereits heute werden Menschen, die Jesu Worte und die Bibel ernst nehmen und öffentlich dazu stehen, vor Gerichte gezogen und im Namen der Toleranz und Vernunft mundtot gemacht. Viele Christen spüren bereits heute, dass es heikel ist, zu dem zu stehen, was sie wirklich glauben. Neben dem Zeitgeist sind aber auch noch andere Kräfte im Westen am Werk, die Einfluss darauf haben, ob man Jesus als Gottes Sohn ungestraft bekennen kann. Wenn man etwas über die Zukunft einer Gesellschaft wissen möchte, dann muss man sich die demografische Entwicklung anschauen. Und für Mitteleuropa können wir ganz neutral feststellen, dass ein nicht unerheblicher Teil junger Männer mit muslimischem Hintergrund und einem entsprechenden Wertesystem heranwächst. Und wenn wir schauen, wo die Verfolgung von Christen auf der Welt am stärksten tobt, kann niemand wegerklären, dass islamisch geprägte Länder 18 der ersten 20 Plätze des Weltverfolgungsindex belegen. Solange Muslime in den westlichen Ländern nicht lautstark gegen solche Gewalt aufstehen und sich glaubhaft davon distanzieren, habe ich wenig Hoffnung, ehrlich gesagt, dass sich die Lage in Mitteleuropa mittelfristig anders entwickeln wird als überall dort, wo der Islam aktuell Fuß fasst. Allein die Spannungsfelder Zeitgeist und Islam zeigen auf, dass dem Westen Zeiten bevorstehen, in denen ein Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes gelinde gesagt ungemütlich werden kann. Noch kann niemand sagen, wie das ganz genau aussehen wird und wann wir in Mitteleuropa von Christenverfolgung sprechen werden. Doch die Dinge werden sich vor Jesu Wiederkunft dramatisch beschleunigen. Ich habe auf dem Herzen, dass wir im Westen zu einer Ernsthaftigkeit zurückfinden, wenn es darum geht, Jesus zu bekennen. Ich wünsche mir, dass wir aus dem Schlummerschlaf aufwachen und dass der Leib Christi nicht länger ein zahnloser Tiger ist. Denn die Apostel waren in Schwierigkeiten, weil sie mit ihrer Botschaft ganze Städte in Aufruhr versetzt haben. Wollen wir da nicht wieder hin? Am Ende stellt sich die Frage, sind wir versöhnt mit der Tatsache, dass Verfolgung und Leiden zu unserem Leben als Christ dazugehört? Oder nehmen wir Anstoß daran, wenn Gott etwas in unserem bequemen Leben fordert? Leben wir für ihn oder ist er lediglich unser Fahrschein in die Ewigkeit? Will ich Jesu Agenda vorantreiben oder meine eigene? Und wenn ich tief in mich hineinhorche, dann stelle ich leider fest, dass es in meinem Leben und auch in dem vieler Christen um mich herum immer noch primär um mich selbst und um meine Bequemlichkeit geht. Die Frage nach dem Wann kommt Verfolgung nach Europa interessiert Jesus viel weniger als die Antwort unseres Herzens auf Verfolgung. Glaube ich, dass Gott gut ist, auch wenn mein Leben es vielleicht nicht war? Ist er immer noch gut, auch wenn die Umstände es nicht waren? Ich glaube, wir werden überrascht sein, wie viele Menschen näher am Herzschlag Gottes gewesen sind, die vordergründig betrachtet ein rechteloseres Leben hatten als wir hier aktuell im Westen. Verfolgung kommt nach Europa. Was ist die Antwort deines Herzens darauf? Um das zu ergründen, lohnt es sich, auf der folgenden Aussage des Apostel Paulus aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes mal ein wenig herumzukauen. Paulus sagt nämlich dort: Wir rühmen uns der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden.